Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist der Dienstag der ersten Race Week des Jahres 2024, der 5. März. Es ist Zeit für eine neue spannende Episode eures Podcasts Carbone Lactat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Ich bin Frank Wechsel, euer Publisher. Mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur
Nils Wieser. Guten Tag.
Nils, Race Week, wie fühlt sich das an? Bist du fit?
Ich bin gar nicht fit, deswegen, also falls ich heute ab und zu mal huste, bitte seht's mir nach. Ich bin leider nicht fit.
Das war mein Part.
Ja, ich weiß, aber heute mache ich das mal hoffentlich nicht so häufig. Aber ich wollte diese Episode mir nicht entgehen lassen, weil es gibt so viel zu besprechen. Und ich bin, ja, es hat ja darauf hingefiebert und jetzt bin ich auch echt froh, dass es endlich Race Week ist und dass wir jetzt darüber reden können und uns aufs Wochenende freuen können.
Ja, warum bist du nicht fit?
Erkältung.
Shit.
Ja, ganz schlimm.
Ich habe nur Wade, ganz schlimm.
Es ist der Wurm drin, ich sag's dir. Aber gut,
ja.
Kann man nichts machen.
Ich habe Wade, das muss ich kurz erzählen, es war so lustig. Ich bin gestern losgelaufen von hier vom Büro und habe gedacht, läufst einfach mal. Und da sagt mir meine Uhr, heute werden mal VO2-Max-Intervalle.
Ja.
Denn die neuen Trainingspläne von Power & Pace ab heute auf Training Peaks waren noch nicht online. Und ich wollte laufen, habe einfach mal das gemacht, was Garmin mir vorgeschlagen hat und dann stand da irgendwie VO2-Max-Intervalle. Ich habe mir gedacht, drückst du mal an, ich habe erst dann realisiert, was ich mir da eingebrockt habe. Es waren nämlich 9x2 Minuten mit 2 Minuten Pause.
Ja.
Ja, aber ich war happy. Es hat sich echt gut angefühlt. Das waren meine ersten Laufintervalle seit mehr als ein Jahr, würde ich sagen.
Mit oder ohne Carbon-Schuhe? Das ist ja jetzt die große Frage.
Nachdem
Lionel Sanders ja gesagt hat, es gibt jetzt die Carbon-Schuhe im Training. kann man gut begründen übrigens auch. Man kann ja nicht immer nicht alles gut begründen, was Lionel Sanders sagt, aber das ist eine ganz gute Wahl.
Ja, ja. Ja, also ohne Carbon-Schuhe, irgendwann waren die Intervalle durch und dann hörte ich irgendwie nur eine Krötenwarnung vom Rande. Ja, ich musste da so ein bisschen Krötenhopping machen, da war auf einmal Krötenwanderung auf der Strecke. Und dann dachte ich, jetzt lässt es austrudeln und ich habe am Ende ja immer noch so einen kleinen Elbhang. Das ist da, wo früher, als ich mit Runtast gelaufen bin, Laufanfänger war, wo mir diese blöde Geschichte übers Handy dann immer sagte, als es da bergauf ging. Pause erkannt.
Danke.
Irgendwann bin ich da sogar Hügelläufe gelaufen, aber gestern habe ich gedacht, läufst du einmal locker hoch, bis da dieser Radfahrer neben mir war, ein Berufspendler, und er sagte, wer wohl schneller oben ist.
Oha.
Und dann,
aber kein E-Biker, oder?
Nein, kein E-Biker, aber ein Kampf bis aufs Messer. Zwei Männer im Dunkeln unter sich, Mann gegen Mann, Schulter an Schulter. Und es sind so 150 Meter und es blieb Schulter an Schulter. Also er sagte am Ende auch, werden wir es mal als unentschieden. Und dann haben wir uns nett in den Abend verabschiedet, beide nochmal ordentlich gelacht und es war so witzig.
Ach, wenn ihr noch lachen konntet, dann war das nicht, ihr wart ja nicht all out.
Laktazides Lachen.
Ja gut. Das
kennst du das?
Irre. Ja, nee. ich kenne das mit Weinen, kenne ich das.
Ja, das war immer so der Standard-Gesichtsausdruck eines Jürgen Zeck. Das war immer so ein laktazides Lächeln.
Ja.
Ja, aber wir wollen uns ums aktuelle Geschehen kümmern und da geht einiges ab diese Woche. Ich würde sagen, wir schnaufen noch einmal durch. Du hast sicher einen Werbepartner für uns, oder?
Absolut. Denn diese Folge wird euch präsentiert von Sailfish, dem Spezialisten für alles rund um das Thema Schwimmen im Triathlon und im Besonderen natürlich für Neoprenanzüge. Von den Einsteigermodellen Ignite und Attack bis zum absoluten Topmodell, dem Ultimate IPS Plus 3, ein Name wie Silberklang. Auf das Topathleten wie Sam Laidlow und Laura Philipp vertrauen, findet ihr natürlich bei Sailfish alles und für jeden Athleten das passende Modell. Noch diese Woche hat Sailfish ein besonderes Angebot für euch. Beim Kauf eines Neos über 400 Euro gibt es nämlich den Schwimmrucksack Havi gratis dazu. Und beim Kauf des Topmodells sogar den großen Transition Backpack Kona. Also auf zu www.sailfish.com und das Angebot sichern. Die Infos dazu gibt es natürlich auch noch in unseren Shownotes.
Da stellen wir sie rein. Diese Episode ist, ich bezeichne es mal so ein bisschen als Hochrisiko-Episode, denn wir wissen ja, am Dienstagnachmittag passieren manchmal erstaunliche Dinge im Triathlon und wenn wir Glück haben, sind wir früh genug dabei mit unserer Aufnahme. Heute, ja, wir sitzen hier und nehmen auf um 10.52 Uhr aktuell. Wir wissen auch nicht, was heute passiert. Ich weiß aber, was heute passiert. Ich steige nämlich um 15 Uhr in den Flieger nach Istanbul, um dann weiter nach Abu Dhabi zu fliegen.
Ja, es ist das große Doppelwochenende. Erst Abu Dhabi, dann Miami. Also kleine Augen bei Triathlon-Fans garantiert. Ja, und oder eckige, weil man so viel vom Bildschirm gesessen hat.
Ja, wir können ja mal so ein bisschen spoilern. Eigentlich ist dieser Service ja Triathlon Plus vorbehalten, aber wir haben tatsächlich ja einen Sendekalender auf trimark.de, den ich gerade aufrufen muss, sorry, den die Member von Triathlon Plus sehen können. Aber ich spoilere mal so ein bisschen, wer das Wochenende schon ein bisschen vorbereiten möchte, indem er seine Trainings plant und seine vielleicht auch Indoor-Trainings plant. Es gibt nämlich hochklassigen Triathlon im TV. Das Ganze beginnt schon am Freitag und zwar um 13 Uhr deutscher Zeit ist der Start des Frauenrenns in Abu Dhabi, eine Sprintdistanz auf dem Yas Marina Circuit, dem Formel-1-Kurs und 2 Stunden.
Ortszeit aber.
Nein, unserer Zeit.
Unserer Zeit, oh Gott, ich bin verwirrt. Erzähl du mal, was da steht.
Wir haben drei Stunden Zeitunterschied. 13 Uhr starten die Frauen, deutscher Zeit 15 Uhr die Männer. Das gibt es beides live auf triathlonlive.tv. Bei den Männern ist noch das ganz spannend. Das Rennen startet Ortszeit 18 Uhr. Es wird dann dunkel, aber ein Formel-1-Kurs ist ja gut beleuchtet.
Ja, das ist, wird gute Bilder geben, glaube ich.
Genau. Am Samstag geht es dann weiter, 12.30 Uhr deutscher Zeit mit dem Mixed Team Relay. Und das Ganze ist dann quasi so ein bisschen Warten aufs Christkind für das andere große Rennen. Und zwar ab 19 Uhr live bei Eurosport 2, die Miami T-Run 100. Das erste Rennen der neuen T-Run 100 Triathlon World Tour, der Weltmeisterschaft auf der Langdistanz oder auf der T-100-Distanz zusammen mit World Triathlon. Und dann geht es tief in die Nacht, um 22.50 Uhr geht es weiter mit dem Start der Frauen, da rechnen wir dann mit einem Zieleinlauf irgendwann so gegen 3 Uhr morgens. Also 5-mal großer Triathlon am Freitag und am Samstag.
Absolut.
Und das Ganze live zu verfolgen auf triathlonlive.tv und auf Eurosport 2. Beides Bezahlsender.
Ja, da muss man die Abos glühen lassen.
Genau, und wer auch die zukünftigen Sendetermine nicht verpassen will, wie gesagt, Triathlon Plus kann man auch abonnieren.
Absolut.
Ja. Also, Abu Dhabi. Ich lande heute Nacht um 3.
Ja, wild.
Und dann geht's los. Also, wir heften uns ja schon seit einiger Zeit an die Fersen der Nationalmannschaft und die treten auch, ich sag mal, es ist ein bisschen kompliziert. 5 der 6 deutschen Olympiastarter treten da an, wobei 2 aber noch nicht wissen, wer von ihnen der Olympiastarter sein wird.
Ja, das ist tatsächlich nur so eine, ja, ein zusätzliches Gewürz, ne? Zu den anderen Chancen natürlich auch. Also du bist da viel näher dran, deswegen kannst du es ja sagen. Ich habe nur letztendlich gesehen, also ich glaube, wenn wir sagen aus deutscher Sicht, lang nicht mehr mit so guten Aussichten in so ein Rennen gegangen, oder?
Ja.
Also es ist schon ganz schön beachtlich.
Ja, ja. Wenn wir das mal einordnen wollen, das ist das erste Rennen der WTCS 2024, der World Triathlon Championship Series, wo eben über eine Mischung aus Sprint und olympischen Distanzen der Kurzdistanz-Weltmeister ermittelt wird, der dann mit dem großen Finale in Malaga gekürt wird. Stationen dieses Jahr relativ wenige. Es geht jetzt los in Abu Dhabi, dann kommen noch Yokohama und also in Japan und Cagliari in Italien. Im Rahmen des Olympia-Qualifikationszyklus vor den Spielen liegt dann auch noch das Rennen in Hamburg hier und dann geht es nach den Spielen noch weiter in Montreal in Kanada bis zum Finale in Malaga. Also eine Serie, die erstmal nur aus 6 Rennen besteht, kompakt ist, überschaubar, an deren Ende ein Weltmeister steht. Aber wie gesagt, jetzt geht es auch noch um mehr. Es geht auch um die Olympia-Quali. Der Zyklus der Quali endet am 27. Mai. In Deutschland stehen die 3 Frauen fest. 2 davon sehen wir am Start. Und es stehen 2 Männer fest. Wir sehen aber mehr Männer am Start, weil vor allen Dingen zwischen 2 Männern noch ein Battle läuft, wer denn den letzten Slot holen wird.
Ja, erzähl uns doch mal, bring doch mal die Namen ins Spiel, Frank.
Gut, also gehen wir chronologisch vor. Wie gesagt, am Freitag um 13 Uhr der Start für die Frauen auf der Sprintdistanz 750 Meter Schwimmen in, Gewässern, wo sonst dicke Schiffe unterwegs sind. Und zwar ist dieser Formel-1-Kurs ja angelegt darauf, dass da ganz viele VIPs zuschauen. Wir sind in der arabischen Welt, wir sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Abu Dhabi ist die Hauptstadt und da hat man natürlich einen Formel-1-Kurs. Der Flughafen ist auch direkt nebenan und es gibt ja, Willen an diesem Kurs, zu dem man quasi mit seinem eigenen Boot fährt. Und dafür ist dieser Hafen eben direkt.
Nice, ein schöner Steg ist immer was Feines.
Ja, dieser Hafen direkt an der Formel-1-Strecke und da wird geschwommen. Dann geht es aufs Rad. Ein Radkurs, also der Formel-1-Kurs selber hat 5,55 Kilometer. Die Radstrecke geht aber nicht über den kompletten Kurs. Es gibt viele kleine, kompakte Runden über 20 Kilometer und dann den Lauf über 5 Kilometer. Das Ganze also ein Sprintspektakel mit Finisher-Zeiten irgendwie so um die 50 plus Minuten. Und ja, sehr viel Action, sehr viel Dynamik, denn es geht tatsächlich jetzt um viel, es geht für viele Nationen um die Olympia-Quali. Und um das Ganze nochmal zu erweitern, bei den Frauen, da kommen wir gleich drauf, das Ganze findet noch im Rahmen statt, wo auch noch ein Mixed Relay ist, wo wir schon drüber gesprochen haben, was eine besondere Bedeutung hat. Und auch noch ein Paratriathlon. Und sowohl fürs Mixed Relay als auch für den Paratriathlon, da sind die Startchancen ja rar im internationalen Vergleich. Es gibt nicht bei jedem Rennen ein Mixed Relay. Mhm. Wir haben natürlich noch die Weltmeisterschaft hier in Hamburg, aber wie das so ist im Hochleistungssport, sehr, sehr viele Athleten werden direkt aus der Höhe anreisen nach Paris, zumal das in Europa ja easy ist. Du kannst dich irgendwo in der Höhe in die Bahn setzen und nach Paris fahren. Du musst dich noch fliegen mit deinem Fahrrad und so oder kannst mit dem Auto fahren. Und ich gehe mal davon aus, dass das Mixed Relay in Hamburg dann doch eher mit B-Mannschaften besetzt sein wird, weil die Top-Athleten oder die Top-Mannschaften sicher nicht durchgehend über Hamburg gehen werden. Auch aus Deutschland wissen wir, dass viele der Athleten aus der Höhe nach Paris reisen werden und von daher wird es wahrscheinlich auch für die Deutschen ein ganz, ganz wichtiger Test nochmal sein. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf das Rennen der Frauen, wir haben drei Frauen, die qualifiziert sind, Laura Lindemann, Nina Eim und Lisa Tertsch. Laura Lindemann und Nina Eim haben sich in Paris qualifiziert beim offiziellen Qualifier-Rennen. Lisa Tertsch dann beim WM-Finale in Pontevedra. Nina Eim ist nicht am Start, die wird noch etwas geschont, aber Lisa Tertsch, da sind natürlich nun alle gespannt drauf, weil die ja eben so nachgerückt ist. Und es ist davon auszugehen, dass die beiden, die dann auch in Paris starten werden und jetzt da sind, unabhängig vom Einzelergebnis der Frauen am Freitag, auch am Samstag im Mixed Relay antreten werden, um einfach da schon mal Mannschaftstaktiken durchzuzelebrieren. Und da wir ja in diesem Olympiazyklus den Ablauf Mann-Frau haben werden, wird das hochspannend, mit wem man ins Finale geht. Denn den Laufpunch haben ja beide. Also sowohl eine Laura Lindemann als auch eine Lisa Tertsch. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Reihenfolge für das Mixed Relay am Samstag in diesem Frauenrennen am Freitag erst entstehen wird.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ja Zuschauer, was das angeht, auf unserem YouTube-Kanal und habe mir den Bundestrainer natürlich angehört, der über Teamtaktiken spricht. Und das ist natürlich wirklich eine spannende Frage. Er hat gesagt, es gibt so eine eher auf Risikovariante Aufstellung und es gibt eine eher Sicherheitsaufstellung. Und das werden wir dann sehen. Vielleicht kann man das auch erst im Nachhinein sagen, war es die eine oder die andere. Es ist spannend.
Ja, also neben Laura Lindemann und Lisa Tertsch ist auch noch Lena Meissner am Start, Marlene Gomez-Göggel und Selina Klamt. Die ist ja unsere amtierende U23-Weltmeisterin, unsere Influencerin im Kader, sage ich mal. Also die ist da sehr aktiv unterwegs auf Instagram und so weiter. Und die fünf bilden jetzt die deutsche Squad auf der Sprintdistanz. Und wir werden mal schauen, ob man da reinhören kann, ob es da irgendwelche Taktiken gibt, ob es da Überlegungen gibt. Aber es ist ja quasi ein Rennen im Rennen. Letztendlich werden auch wir natürlich auf unsere beiden Olympiastarterinnen da schauen.
Ja, spannend. Wir haben ja schon uns da auch hier mit dem Rennen schon beschäftigt auf trimark.de. Letztendlich hat Kollege Simon Müller, der sich so ein bisschen mit den Favoriten da beschäftigt hat und so auch mal in den Raum geworfen, dass bei entsprechender Tagesform durchaus alle fünf Ambitionen auf die Top Ten haben könnten.
Ja.
Was ja irre wäre.
Ja. Aber das wird nicht so einfach, denn wir haben großartige Konkurrenz.
Nein, einfach wird das nicht. Ja. Und das bedeutet ja auch immer, dass irgendjemand anderes nicht in den Top Ten ist. Das ist ja schon mal klar. Aber so vom Format her.
Ja. Also wenn wir allein mal hier nach Amerika schauen, ja, Taylor Spivey, Taylor Nip, da fehlt eigentlich nur Taylor Swift, die kann aber kein Spiel und kann besser singen. Aber Gwen Jurgensen ist am Start und die hat ja wirklich eine gigantische Leistungsentwicklung nochmal hingelegt. Olympiasiegerin 2016 in Rio, dann der missglückte Versuch, das Ganze im Marathon nachzuholen, jetzt wieder im Triathlon dabei. Erstmal nur mit dem Augenmerk, ich möchte meine Staffel unterstützen in Paris, aber das ist auf jeden Fall eine, mit der zu rechnen ist. Kirsten Casper ist noch dabei, Summer Rappaport. Dann haben wir natürlich die starken Gastgeberinnen aus Frankreich, also jetzt nicht aus Abu Dhabi, sondern aus Frankreich mit Cassandre Beaugrand, mit Emma Lombardi, mit Léonie Perriot. Dann haben wir die Britinnen, die natürlich immer irgendwo mit dazu gerechnet werden müssen, mit Beth Potter, die im letzten Jahr da so gigantisch überragt hat, mit Georgia Taylor Brown. Ja, also das wird richtig, richtig, richtig knackig. Ja, ich freue mich total drauf. Wir haben eine Norwegerin am Start, da ist ja auch immer noch so ein bisschen offen, Norwegen und Staffel und so weiter, aber da kommen wir gleich bei den Männern drauf. Und dann haben wir natürlich Rachel Klamer aus den Niederlanden. Also, ja, das wird schon richtig, richtig, richtig fetzig werden da, glaube ich.
Ja, ich bin mal gespannt, also wie sehr man dann auch so erstmal braucht, um wieder reinzukommen und so den Rost abzuschütteln, sage ich jetzt mal, für so eine Saison, die jetzt ja noch ansteht für den Feinschliff. Mhm. Ist es ja beim deutschen Team, wir haben drüber gesprochen schon, gleich bei den Männern kommen wir nochmal dazu. Es wird interessant zu sehen, so, ne, ob das, wie sehr man diesen Status, dass man schon qualifiziert ist und aber trotzdem sich jetzt der Weltelite stellt, so, wie, ob sich das auswirkt. Aber ich glaube, alle heiß.
Das glaube ich
auch. So beobachte ich das zumindest.
Ja, also das Frauenrennen, wie gesagt, am frühen Nachmittag schon deutscher Zeit. Ihr erfahrt natürlich alles auf trimark.de, dann von direkt vor Ort. Ja, ich werde dann natürlich nicht nur zugucken, sondern auch berichten und ihr bekommt die Interviews mit den Topstars vorher, hinterher. Also ja, es geht wieder los. Schauen wir auf das Rennen der Männer. Wie gesagt, dann zwei Stunden später. Es ist eine gute Stunde Pause dazwischen. Da ist es jetzt spannend aus deutscher Sicht. Wir haben unsere beiden bereits qualifizierten Olympiastarter am Start mit Lasse Lührs und mit Tim Hellwig. Also zwei Granaten, die es bewiesen haben, dass sie Weltspitze sind inzwischen. Ja, kann man nicht anders sagen. Und das wird super spannend, ob der Trend, der im letzten Jahr so richtig bergauf ging, ob sie das über den Winter haben konservieren können. Wir waren ja dabei, als sie trainiert haben auf Fuerteventura und dann gab es ja einen kurzen Abstecher in heimische Gefilde. Manche sind noch über Lanzarote gegangen und jetzt sind sie alle in Namibia, sind jetzt auch auf dem Weg. Ja, also wir treffen uns dann morgen in der Wüste. Ja. Die fliegen also aus der einen Wüste in die andere. Aus Namibia fliegen sie rüber nach Dubai und fahren dann mit dem Bus nach Abu Dhabi. Morgen gegen 11 Uhr treffen sie da ein und dann werden wir uns an die Fersen heften. Wie gesagt, Lasse Lührs und Tim Hellwig bereits qualifiziert. Und dann haben wir noch drei, die auf dem Papier alle noch die Chance haben, aber nur zwei eigentlich eine realistische Chance. Wenn die alle gesund bleiben, wird es sich entscheiden zwischen Jonas Schomburg, der schon Olympiaerfahrung hat, und zwischen Lasse Priester, also zwischen Jonas Schomburg und Lasse Priester. Jonas Schomburg möchte gerne nochmal, nachdem das Ganze in Tokio doch eher anonym war, was das Olympia-Flair betroffen hat, wird das in Paris die große Schau und das will sich natürlich niemand entgehen lassen. Jonas führt auch relativ deutlich, aber die Chancen für Lasse Priester sind da doch groß, da aufzuholen und da kommt es jetzt wirklich dann immer auf den direkten Vergleich auch an.
Ja, das ist, man kann sich das immer nicht so richtig vorstellen, ne, wie das ist, so Teamstrukturen zu haben und dann trotzdem diese Konkurrenz letztendlich.
Ja. Also das ist super kompliziert, dieser ganze Punktemechanismus und Streichergebnisse und was zählt aus welchem Jahr, wie groß und so. Ich glaube, es freuen sich alle auch irgendwie so ein bisschen schon drauf, nach den Spielen dann einfach mal ein Jahr einfach Triathlon machen zu können und von Rennen zu Rennen genießen zu können und nicht irgendwie schon immer an Punkte und so weiter zu denken.
Ja, ja, das ist ja dann immer die Folge, die es dann letztendlich gibt, so danach, dass das dann auch ein bisschen wild ausprobiert wird. Das kam natürlich auch ein bisschen kurz, ne, durch den kürzeren Zyklus, oder?
Ja. Ne? Simon Henseleit, das wird auch sehr spannend. U23-Weltmeister, der hat ja irgendwie auch so richtig gut performt, schon auch schon welche von den Olympiastartern geschlagen und er ist einfach noch auf dem Sprung, auf dem Weg nach oben und für den kommt wahrscheinlich Paris ein Jahr zu früh, wenn er seine Leistungskurve weitermacht und seinen Weg weitergeht und ja, das wird spannend. Auch da gehe ich mal davon aus, dass die Staffel am Samstag auf jeden Fall mit Hellwig und Lührs besetzt wird, es sei denn, Jonas Schomburg gewinnt das jetzt auf einmal und sagt, hey, jetzt bin ich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit der dritte Mann, es gibt ja dann nicht mehr erster, zweiter, dritter, aber der, der sich das Ticket noch holt, warum setzt ihr mich nicht in der Staffel ein? Das wird eine taktische Entscheidung sein.
Wenn ich an Jonas Schomburg denke, denke ich immer an seinen Absprung in Tokio, wie er in der Staffel wirklich wie eine Rakete waagerecht durch die Luft geschossen ist. Komisches Bild, weil Raketen selten waagerecht fliegen, aber fantastisch, dieser Übergang ins Wasser mit Vollspeed, so, das ist das, was ich finde ich am Staffelformat einfach so cool.
Ja. Also da Deutschland mit der Maximalstarterzahl von 5 im Rennen, aber auch da das Ganze kein Selbstläufer. Wenn wir da mal nur so die Nationen durchschauen hier. Die Australier sind zu viert am Start mit Matt Hauser, mit Jacob Berthwaithel. Wir haben Martin van Riel aus Belgien da. Wir haben die ganze spanische Squad da. Die Franzosen mit Dorian Connings, mit Leo Berger, mit Tom Richard und mit Vincent Louis, der ja seine letzte Kurzdistanz-Saison machen wird. Der hat gesagt, mit Paris ist für mich alles erreicht. Auf der Kurzdistanz, danach gehe ich weiter.
Ja, wird haarig. Er muss auf jeden Fall, das ist einer auf jeden Fall, den es zu gucken geht, ob er das überhaupt schafft, ne?
Ja.
Da an diese starke Truppe wieder Anschluss zu finden.
Auf jeden Fall, ne? Dann haben wir die Briten mit Alex Yee, der ja in Paris da allen gezeigt hat, wer zu schlagen sein wird dieses Jahr bei den Spielen. Ja, also der sich da beim Laufen abgesetzt hat in einer unnachahmlichen Art. Ne? Und wir haben zwei Norweger am Start. Wer das nicht so eng mitverfolgt hat, die heißen nicht Iden und Blummenfeld, sondern in dem Fall Thorn und Blummenfeld. Ja? Yeah. Gustav Iden, Olympia, erledigt?
Ziemlich sicher.
Ziemlich sicher.
Ja, also ja. Also wenn man so aus dem Bauch sagen würde, ja, ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber irgendwann wird es halt auch mal knapp. Ne?
Ja.
Also weil letztendlich wissen wir alle, wie das Rennen da, was man bringen muss, um da konkurrenzfähig zu sein. Und wenn das Lauftraining nicht vernünftig funktioniert auf diesem Niveau, dann gehen die halt irgendwann die Wochen aus.
Ja, ja.
Kann man ja schon fast in Wochen reden.
So kann man sagen, ne? Christian Blumfeld, auch hochspannend, im letzten Jahr ja noch mit so einem gemischten Ansatz, und gerade dieses Paris-Ding war ja auch so Teil einer Harakiri-Serie, Paris, dann Singapur, PTO und dann die 73-WM, ja. Paris war er, glaube ich, Achter, 73-WM war er unter ferner Liefen, aber in Singapur hat er richtig gerockt und jetzt eben der Fokus voll auf die Spiele, und da bin ich hochgespannt, wie der sich hier auf der Sprintdistanz präsentieren wird. Wir haben es letztes Jahr gesehen hier in Hamburg beim Mixed Relay, beim Eliminator-Format, welche Rolle er da spielen kann auf den ganz kurzen Distanzen. Das Ganze gewonnen hat damals Hayden Wild, der ist auch am Start. Also letztendlich sind sie alle am Start.
Ja, ja. Und auch vor allen Dingen die richtigen Top-Favoriten auch dann geballt irgendwie letztendlich.
Ja, ja.
Ah, das wird, jetzt lege ich mich ganz weit aus dem Herzen. Es wird schnell.
Ja, es wird schnell. Und wer das Ganze im Detail nochmal mit Favoritenchecks und so lesen will, kommt, glaube ich, heute auf trimark.de.
Ja, 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 genau.
Ja. Wie gesagt, wir haben noch zwei weitere Rennen, dann das Mixed Relay, das dann am Samstag sich größtenteils aus den Ergebnissen vom Freitag rekrutiert, in einigen Nationen sicher, und ein ganz wichtiger Test sein wird, wo es eben dann auch über die Originaldistanz der Olympischen Spiele, also beim Einzelrennen haben wir ja hier die Sprintdistanz, in Paris die Olympische, das ist immer noch ein Unterschied, aber beim Mixed Relay, da wird 1:1 getestet und dann werden entsprechende Rückschlüsse gezogen. Das Ganze eben in Abu Dhabi, nein, man muss genauer sagen, auf Yas Island, weil das hat mit der Stadt nichts zu tun. Yas Island ist quasi so das Las Vegas von, kann man so sagen?
Das weiß ich nicht. Also über Vegas kann ich dir einiges erzählen. Über Abu Dhabi kann ich dir gar nichts erzählen. Also ja. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, auch so vom Fun-Faktor, der da möglich ist.
Der ist da auf jeden Fall da. Allerdings muss ich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Die Formula Rossa ist geschlossen, die schnellste Achterbahn der Welt. Ich durfte sie einmal fahren. Es gab ja schon mal diesen Abu Dhabi International Triathlon damals mit krummen Distanzen. Ich glaube, 2 Schwimmen, 200 Rad, 20 Laufen, alles mit 2. Sehr lange Radstrecke, die dann auch auf den Formel-1-Kurs führte. Das heißt, erwandert bin ich ihn schon mal und habe fotografiert. Aber ich hatte einmal die Chance, neben dem unvergessenen Michael Rauschendorfer in der ersten Reihe der Formula Rossa zu sitzen und mich in 4,9 Sekunden, glaube ich, auf 240 km/h beschleunigen zu lassen. Und das ist unglaublich, wie sich das anfühlt. Wir durften Kameras nicht mit on board nehmen, aber wir sind hinterher gefilmt worden, wie wir ausgestiegen sind. Und man sieht unsere wackeligen Knie und unser breites Grinsen. Ich hätte es gern nochmal getan, aber ja, es bleibt uns verwehrt.
Naja.
Ja. So viel zum Thema Abu Dhabi. Wie gesagt, ab morgen findet ihr da auf unseren Kanälen alles Weitere. Schaut auf Trimark da vorbei. Schaut vor allen Dingen auch auf unseren YouTube-Kanal Triathlon Insider. Es wird ganz viele Interviews geben. Es wird ganz viele Insights geben. Aktuell haben wir noch die beiden Filme. Ich glaube, der von Lasse Priester ist gestern online gegangen, der im Duell steht mit Jonas Schomburg. Jonas Schomburg geht heute online. Und ihr findet auch die ganzen Filme über die Vorbereitungen, einen Einblick in einen Trainingstag von Laura Lindemann. Ich habe einen Kommentar gelesen, dass sie immer ein bisschen unnahbar wirkte, aber jetzt, wir waren einfach mal dran den ganzen Tag mit der Kamera und zeigen, wie sie denkt und lebt und trainiert und so, und das ist sehr eindrucksvoll, finde ich. Also
ja. Ja, ich glaube auch tatsächlich, vielleicht sprechen wir nachher noch über eine andere Athletin, über die das auch immer gesagt wurde, wo das gar nicht stimmte. So, es ist natürlich auch immer die Frage, ne, wie präsentiert man sich vor der Kamera, was das muss mit dem echten Menschen auch nicht unbedingt was zu tun haben.
Ja. So viel zu den ganz kurzen Distanzen, aber die Weltmeisterschaft 2024 beginnt ja nicht nur auf der Kurzdistanz, sondern auch auf der längeren, an einem ganz anderen Ende der Welt, und da sprechen wir gleich drüber. Vorher machen wir noch einen Moment Werbung, und zwar kennt ihr unseren Partner schon, das ist Pillar Performance. Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen. Die Produkte sollen helfen bei ganz vielen Dingen, die im Alltag letztendlich auf die Leistungsfähigkeit einzahlen. Es geht um die Erholung, es geht um das Immunsystem, es geht um Energiestoffwechsel, es geht um die Bekämpfung von Entzündungen. Ganz einfach gesagt sind das Elektrolyt- und Kohlenhydratprodukte, die euch helfen sollen, gesund an die Startlinie zu kommen und die Ziellinie zu erreichen, damit ihr euch bestens fühlt, immer wieder aufs Neue. Und eins der Produkte im Sortiment von Pillar ist das Triple Magnesium. Das nutzen viele Profis wie Chelsea Sodaro, die gerade ihr erster Ironman-Sieg seit dem Weltmeistertitel?
Ja.
Ironman Neuseeland gewonnen, sehr souverän. Frederik Funk gehört dazu, der noch nicht am Start ist dieses Wochenende. Dafür Jan Frodeno, der ist am Start, können wir gleich nochmal drüber reden.
Ja.
Kleiner Spoiler, er startet nicht direkt, aber er ist am Start.
Auf der anderen Seite des Zauns, wie er so schön sagt.
Auf der anderen Seite des Zauns, genau. Die nutzen das Triple Magnesium, um ihren Schlaf und ihre Erholungswerte zu verbessern. Das lässt sich auch mit verschiedenen Sportuhren und so weiter messen, zum Beispiel anhand von Faktoren der Herzfrequenzvariabilität. Darauf zahlt das täglich wirksame Magnesiumglycinat ein. Das gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, zum Beispiel Ananas, Kokosnuss oder in einer Beerenvariante. Und das Ganze nimmt man vor dem Schlafengehen eine halbe Stunde vorher, schüttelt das in einem Shaker auf, trinkt es, schmeckt gut und man schläft gut, sagt Pillar. Wer das Ganze auch in der Praxis mal testen möchte, der geht einfach auf pillarperformance.eu und nutzt den Code TRIMAC für 15% Rabatt auf die erste Bestellung. TRIMAC mit großem T und großem M ohne Bindestrich. Und die Website ist pillarperformance.eu, und auch das findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Jo. Schauen wir ans andere Ende der Welt, auf eine andere Autorennstrecke der Welt. Schauen wir auf den Homestead Miami Speedway.
Ja.
Es ist soweit.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So vorfreudig bin ich auf dieses Rennen, weil es tatsächlich, wir haben viel darüber gesprochen, schon über die T100, über die Zusammensetzung der Stars und so weiter. Und jetzt kriegen wir das zum ersten Mal eben live vorgeführt, wie das dann aussieht, wenn sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern da richtige Knallerfelder aufeinandertreffen. Obwohl es noch Ausfälle gibt und der eine oder andere nicht dabei ist. Jetzt hätte ich fast gesagt, reicht der Rest, aber vom Rest zu sprechen wäre absolut falsch. Nein, es ist Wahnsinn, wer da aufeinander trifft und wie sollen wir es machen? Zeitlich ist es eine kleine Besonderheit. Ich kann dir ehrlich gesagt den Grund nicht sagen. Die Männer fangen an.
Ja, warum?
Vielleicht, weil es Zeitprobleme gibt
TV-Zeiten in Europa?
Ich glaube fast nicht. Aber wer weiß.
Ich meine, wir wissen aus aller Historie unserer Trilon-Berichterstattung, es ist einfach bis heute so, Männer werden doppelt so oft geklickt wie Frauen und Europa ist ein wichtiger TV-Markt.
Das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten, denn es gibt ja noch andere Rennen und dann schauen wir mal, ob das eventuell auch wieder wechselt. Ich weiß nicht, ob es mit dem Kurs zusammenhängt und da die Frauen ja doch etwas länger brauchen, dass ich das nicht... Ah, okay. Wir werden sehen. Wäre jetzt auch gefährliche Mutmaßung. Es ist auf jeden Fall so, die Männer fangen an. Können wir auch mit den Männern anfangen, oder?
Würde ich sagen. Haben wir bei Abu Dhabi auch gemacht.
Ja, ganz genau.
Chronologisch vorgegangen sind.
Und ich habe vorhin schon darüber gesprochen, dass es ja ein paar Ausfälle gibt bei den Frauen mehr als bei den Männern. Bei den Männern sind fast alle dabei, die auf der Liste stehen. Es fehlen nur Frederik Funk, den du schon genannt hast, Max Newman und Maarten van Reel. Der hat eine gute Ausrede, der ist nämlich in Abu Dhabi am Start. Ansonsten tatsächlich alle dabei, der vertraglich verpflichteten Athleten. Und das heißt dann eben... Magnus Tittleff, Sam Laidlow, Jason West, Peter Hemmerich, Daniel Beckegaard, Rudi van Berg, Ben Kanut, Rico Bogen.
Rico Bogen, jawohl.
Und man könnte jetzt einfach alle Namen vorlesen, aber auch ich finde dann, dass dann so am Ende dann auch so Namen kommen wie Javier Gomez und Alistair Brownlee. So sind halt einfach, da ist so viel Würze drin und so viel Spannung, dass ich mich jetzt auch, tatsächlich habe ich lange vor mir hergeschoben, das können wir nachher nochmal sagen, wer wir glauben, so wer gewinnt, dass ich mich echt schwer getan habe, weil ich finde es unheimlich schwer, da so eine Abstufung herzustellen. Es sind ganz, ganz viele, die auf einem Niveau sind. Es sind ganz unterschiedliche Athletenprofile dabei. Wir haben, ich meine, klar, über Sam Laidlow müssen wir nichts mehr erzählen. Und über Magnus Tittleff muss man es tatsächlich auch so sagen, diese kompletten Athleten, die keine echte Schwäche mitbringen. Und dann haben wir natürlich aber auch so Spezialisten dabei, sage ich jetzt mal, wie Jason West zum Beispiel, der sich seinen Platz ja eben im World Ranking durch seine Laufstärke erarbeitet hat hauptsächlich, ne? Der halt eben dieser Aufholkandidat ist von hinten. Und da gibt es halt eine ganze Menge von in dem Feld. Und das ist schon sehr, sehr spannend.
Ja.
Was glaubst du? Was sind für dich die spannenden Fragen? Wo guckst du so hin? Eher die Top-Favoriten, eher so, wer kann zweite Reihe sein?
Man lernt ja momentan viel dazu mit diesem Format. Wir haben ja, ich glaube, wir waren alle am Anfang so ein bisschen ernüchtert, dass das Starterfeld so klein ist, aber ich sehe so langsam den Reiz da drin, ja?
Ja, klar.
Weil es wäre langweilig, wenn jetzt in diesem Starterfeld nur 5 Hochkaräter drin wären. Ja, und ich glaube, es braucht nicht mehr als diese 20. Auch im Sinne der Fairness in eines Rennens und so. Ein kleines Feld lässt sich immer besser handeln als ein großes, glaube ich. Und natürlich gibt es auch innerhalb einer 20-köpfigen Gruppe interessantere und weniger interessantere. Ja, ich war zum Beispiel jetzt nicht sonderlich geflasht, als ich die Wildcards gesehen habe, die jetzt noch da starten können, weil einfach die großen Namen doch letztendlich alle verpflichtet sind, bis auf die Ausnahmen, von denen wir wissen, Patrick Lange, Christian Blumenfeld, die da fehlen. Ja, aber es sind so viele Hochkaräter da am Start, dass diese Wildcards vielleicht im Laufe der Saison interessant werden.
Das glaube ich auch, ja. Ne,
jetzt hat mich das weder bei den Männern noch bei den Frauen geflasht, zumal auch kein Deutscher dabei war oder keine Deutsche.
Ja, genau. Und da, sagen wir mal so, da bestehen ja Möglichkeiten oder Chancen, dass das vielleicht noch anders kommt im Laufe des Jahres. Das wird man dann sehen, ja.
Ja.
Aber ja, also es ist auf jeden Fall genug Action. Du hast es gesagt, irgendwie auch das kleine Feld bietet genug in der Tiefe. Dann, das ist auch, wir hatten vorhin schon hier in der Redaktionssitzung, da fiel schon so, ja, bei den Männern ist relativ klar, da habe ich gedacht so, mal schauen. das kann ich weder bei den Männern noch bei den Frauen, würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, sagen, das ist klar. Ich habe auch ein paar, ich bin mal gespannt, wen du nachher so sagst. Ich glaube, ich hab wilde Tipps auf jeden Fall.
Okay.
Was glaubst du, wenn wir mal bei diesem, eben habe ich es ja schon angesprochen, dieses und die PTO, macht's natürlich auch auf, ne? Die alte Rivalität zwischen Gomez und Brownlee. Spielen die eine Rolle? Was glaubst du?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee.
Also, was macht dich da so sicher?
Ich glaube einfach, die sind nach wie vor gut und die mögen auch noch das Niveau haben, was sie in Spitzenzeiten mal hatten, aber das reicht heute nicht mehr.
Ich bin ähnlich, ich bin, also gerade bei Brownlee war ja immer auf dem Format auch immer, war er ja immer so lange dabei, wie er quasi dabei war, bis irgendwas passiert ist. Ja. Das weiß man halt immer nicht, ne? Aber also das Format, um da ganz vorne dabei zu sein, hatte definitiv. Und Gomez hat so ja ein bisschen einen holprigen Start in die, also schon aus dem letzten Ende raus und auch jetzt am Anfang DNFs irgendwie hintereinander, hatte auch immer alles Gründe. Da bin ich tatsächlich total gespannt irgendwie, wie der jetzt da seine Saison wieder angehen kann. Ja, ist auf jeden Fall eine von den spannenden Fragen. Also und was ich zum Beispiel insgesamt total schwer einschätzen kann, ist, wie geht man an so ein Rennen, was ja dann doch sehr, sehr früh kommt im Jahr, ran in einer Saison, die sehr, sehr lange dauert. Also werden wir tatsächlich da Leute, die sehen, die so noch mit Halbgas unterwegs sind und quasi so ja, ich mache das jetzt schon mal, aber ich kann jetzt hier nicht topfit an den Start gehen. Und was bedeutet das dann letztendlich so durch die Saison durch und auch für die einzelnen Platzierungen? Also ich kann mir auch vorstellen, das haben wir ja auch schon in der Vergangenheit bei Rennen auf diesen Rennkursen gesehen, dass es echt einige Positionsverschiebungen gibt. Also dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Rennens andere Leute im Fokus sind. Ich glaube nicht, dass das so ein Durchläufer wird.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ne? Also dafür ist einfach die Leistungsdichte zu hoch, als dass man jetzt sagen kann, okay, es ist eh klar, der fährt auf dem Rad weg.
Ja, genau. Und letztendlich auch, wie immer, Binsenweisheit geht halt schon beim Schwimmen los. Ne? Irgendwie, da musst du halt irgendwie gut dabei sein. Das wissen alle, dass das auch für dieses Format extrem wichtig ist. Aber vielleicht können wir da die Eckpunkte einmal kurz beschreiben, mit was wir überhaupt zu tun haben bei der Strecke. Also ja, wer es nicht mehr in Erinnerung hat, der Homestead, so heißt er, ne? Speedway von Miami, hat halt die Besonderheit, dass er halt im Inneren des Ovals eben eine Schwimmstrecke, ein See beinhaltet, in dem 2 Kilometer geschwommen wird. Das sind 2 1/4 Runden, habe ich gesehen. Also quasi, ja, also man hat dann doch ja einiges, nee, es ist keine Punkt-zu-Punkt-Strecke, sondern es werden einige Bojen umschwommen werden müssen und so weiter. Dann geht's aufs Rad. 80,5 steht in der Ausschreibung, obwohl er ja normalerweise, aber es ist wohl anders nicht machbar. Es sind 22 Runden, a 3,54 Kilometer. Und es ist aber noch ein 2,6 Kilometer langes Überführungsstück dabei. Also es wird mit 80,5 halt ausgeschrieben, damit das richtig hinkommt. Und der anschließende und abschließende Lauf sind 18 Kilometer, 7 Runden plus 1,1 Kilometer bei der ersten Runde. Also die erste Runde ist länger, weil sie noch so ein Out- und Backstück hat. Ja, da muss man fit sein im Kopf, um das noch richtig zu sehen, auf welcher Runde man ist. Also hätte ich große, große, große Schwierigkeiten auf jeden Fall. Vor allen Dingen bei den 22 Radrunden. Ich meine, ich bitte dich, wer soll da denn bitte den Überblick behalten?
Ja, das wird sicher technologisch gelöst. Wir hoffen ja auch auf tolles Infotainment, ja. Das hatte uns die PTO ja schon lange versprochen und wir haben gehört, dass sie jetzt irgendwie auch mit verschiedenen Technologieanbietern da im Gespräch waren, dass wir einfach Metriken bekommen. Ja, wir haben den Race Ranger im Einsatz. Übrigens, sehr spannend, Race Ranger jetzt auch bei den Ironman Pro Rennen. Ja. Neu diesen Kern gut. Wir haben oft genug mit Andrew Messick drüber gesprochen, der das kategorisch abgelehnt hat. Jetzt haben wir mit Scott Deroux einen neuen
Kategorisch
CEO.
Ist ein hartes Wort. Also kategorisch abgelehnt nicht, sondern noch nicht für bereit empfunden, würde ich eher sagen.
Genau, ja, das ist in dem damaligen Stadium noch nicht für. Und jetzt ist die Frage, hat sich was geändert? Bei Race Ranger ist die Technologie jetzt brauchbarer oder sagt einfach ein neuer Präsident, ein neuer CEO, wir machen die Dinge anders? Und dann ist es natürlich spannend, was da noch kommt, weil da sind wir ja ehrlich. Momentan, wir haben über Winter viel über Ironman und die Pro Series geredet. Ja, die geht demnächst auch los, ne? Jetzt hat ganz klar die PTO mit der T100 Tour die Oberhand und ich bin gespannt, was von Ironman noch kommt. Mit dem Race Ranger haben sie nur den Anschluss hergestellt. Ne?
Ja, genau.
Aber wir reden über die Also ETO und Miami.
Ja, und das wird auf jeden Fall spannend. Also da bleiben wir natürlich auch dran, aber es ist natürlich sehr einfach zu überblicken auf so einem Oval. Und das kennen wir ja eigentlich aus der Vergangenheit, dass das immer recht gut geklappt hat, auch zu sehen, welche Positionen haben wir und so weiter, weil man es einfach gut überblicken kann. Ne? Das wird, glaube ich, ganz gut funktionieren, weil man halt relativ häufig Punkte passiert, um dann auch wieder neue Abstände zu sehen. Und ich hoffe ich hoffe sehr auch, dass wir eben nicht nur uns an der Spitze dann aufhalten mit den Fernsehbildern, sondern weil da wird so viele verschiedene Punkte geben im Rennen, vor allen Dingen nachher auch im Laufen, dann wo es wirklich spannend wird, wie verändert sich das und wie entwickelt sich das Rennen noch. Ja, also ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Kann Rico Bogen wieder alle schocken, was glaubst du? Oder ist das noch überhaupt ein Schocker, wenn der 73-Weltmeister auf einmal vorne ist wieder?
Naja, wenn er jetzt nicht schocken würde, wäre er eine Eintagsfliege. Ich traue dem durchaus mehr zu. Der ist jung, der hat Bock, der freut sich tierisch. Und ich meine, das ist ja auch viel Psychologie für so einen jungen Menschen, da diese Chance zu bekommen. Das kann natürlich richtig beflügeln. Ich traue dem zu, was er mir ins Mikrofon gesagt hat. Ich will mich da irgendwo auch so in den Top 5 mal etablieren. Also ich glaube nicht, dass der jetzt so ein Ding hinlegen kann wie in Lahti. Dafür sind einfach die Starterfelder doch zu unterschiedlich. Aber ich glaube, der wird sich nicht verstecken und hat Bock, da einfach eine Rolle zu spielen und auf sich aufmerksam zu machen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, bei anderen Rennen hätte man in der Vergangenheit vielleicht mal sagen können, okay, let's call it a day, ich finische das jetzt irgendwie mit Anstand. Aber hier geht's ja auch nach dem Sieg noch um sehr, sehr, sehr viel.
Ja, ja, genau. Es wird sehr wichtig sein, über die gesamte Saison halt Punkte zu sammeln, sich gut zu platzieren. Und es ist genauso, wie du gesagt hast, einfach dann irgendwie zu sagen, rauszunehmen. Und das kann man sich nicht erlauben. Also da wird schon, und das meinte ich vorhin halt auch, dass wir dann halt hoffentlich auch da noch ein bisschen was drum sehen, wenn dann da hinten gebattelt wird. Weil ich glaube tatsächlich, dass das ein schneller, also nach dem Sieger dann auf jeden Fall sehr schnell sehr viele Leute reinkommen. Also ich kann mir fehlt die Fantasie für große Abstände. Das ist wirklich, das wird eng sein. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir sogar mal wieder ein Sprint-Finish und so weiter um die Plätze. Es wäre ja stark.
Zwischen wem?
Ja, um den Sieg, ja, meine Güte.
Oder bei die Fische, zwischen wem?
Ja, das ist eine fantastische Frage. Wie kann sich wohl so ein Rennen entwickeln? Also und mit welcher Form kommen eben so Leute wie Sam Laidlaw und Magnus Ditlev dahin? Ja. Die ja eine sehr, sehr lange Saison vor sich haben, die auch mehrgleisig fahren. Und wie können die sich behaupten gegen so Leute wie Jason West zum Beispiel? Der sagt irgendwie so, das ist mein Ding und jetzt will ich da dranbleiben. Oder auch so Aufläufer, so da habe ich halt irgendwie einige im Hinterkopf, so Leute wie Sam Long zum Beispiel oder David McNamee, Mathis Magiré, die alle letztendlich nicht die stärksten Schwimmer sind, aber danach Qualitäten haben und das auch schon häufig bewiesen haben. Sam Long hat oft genug bewiesen, dass er auflaufen kann, wenn er ein Schwimmen hatte, was okay war. So, ne, da wird es halt drauf ankommen.
Er hatte ja gerade ein Schwimmduell, ne?
Ja, genau. Ich kann dir gar nicht sagen, er ist gegen Linus Sanders angetreten, tatsächlich bei einem 1500-Meter-Schwimmen. Ich kann dir aber bisher nicht sagen, wer es gewonnen hat. Also gewonnen hat, glaube ich, Linus Sanders, aber nicht in welcher Zeit, das weiß ich.
Ja, Linus Sanders hat gewonnen in 1938 vor Sam Long, der ganz knapp an der 20-Minuten-Marke gescheitert ist. In 20:00 und 44 Hundertsteln.
Ja.
Also der Punkt geht an Sanders, der aber hier nicht am Start ist, von daher.
Und nicht nur der Punkt, sondern auch $100, wie wir auf Instagram gesehen haben.
Genau.
Die hat Sam Long mit Anstand rübergeschoben. Wettschulden sind Ehrenschulden. Linus Sanders hat gesagt, ich will dein Geld nicht, hat es dann aber trotzdem genommen und hat gesagt, ich lade euch zum Essen ein. Also sehr, sehr schöne Aktion da. Ja, klar, ich meine, darauf kommt es natürlich an. Aber ich meine, das ist dann eben spannend. Wir haben eben über Rico Bogen gesprochen. Ne? Der ist natürlich in der guten Situation, dass er gut schwimmt, sehr gut mit dabei ist, ein granatenstarker Radfahrer ist und der die Flucht nach vorn da suchen wird. Ne? Wen hat er dann dabei? Was ist mit Magnus Ditlev? Kann ich überhaupt ganz schwer greifen? Ist der schon soweit? Sam Laidlaw kokettiert ja auch immer damit und sagt immer, hey, hier ist wieder eure beliebteste Eintagsfliege im Triathlon und so. Aber von Daniel Beckegaard habe ich es irgendwann mal gehört, dass er gesagt hat, er will in guter Form anreisen, aber kann sicherlich nicht in Topform sein und so weiter.
Ja.
Das wird wirklich spannend.
Ja, das hat so viele Besonderheiten. Ich meine, die Radstrecke ist ja jetzt 0,0 selektiv, außer dass es ein paar Antritte geben wird.
Ja, genau. Also es ist, wie gesagt, es ist der Lauf nachher ist halt wirklich das große Oval. Mhm. Und beim Rad ist es halt schon, ich weiß nicht, wer sich noch dran erinnern kann, an Miami ist halt, wir haben einen Teil des Ovals und dann geht's halt durch die Mitte. Mhm. Und da halt wirklich auch mit echt absurden Kurven, wo man sehen muss, kann ich die in Vollgas fahren? Mhm. Muss ich die Hände an Basebar nehmen? Schlimme Stürze auch schon gesehen. Lionel Sanders hat's gepackt, Sarah Perez-Sala damals auch.
Ja.
Das ist nicht alles nicht so einfach. Also das, man muss schon ein bisschen. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist ein technischer Kurs, aber es ist ein nerviger Kurs, glaube ich, weil mit 22 Runden immer wieder du diese Kurve fahren musst und auch wenn du ein bisschen gaga wirst nachher im Kopf.
Ja. Und vor allen Dingen auch ein psychologisch anspruchsvoller Kurs, weil du ja ständig über den Rennverlauf, über Abstände und so weiter schon durchs eigene Sehen informiert bist. Ja? Und stell dir vor, du läufst da vorne.
Fluch und Segen sein, ne?
Stell dir vor, du bist ein Magnus Ditlev und läufst da vorne und hast die Zielscheibe auf dem Rücken, die in den Augen eines Jason West immer größer wird. Ne? Das ist, glaube ich, das ist mal ein anderer Triathlon. Das ist wirklich so. Alle gegen alle und alles voll sichtbar, ja, weil wenn du in Rot um die nächste Kurve bist, dann sieht dich kein Mensch mehr, ja, und da sind die Abstände ja auch durchaus größer. Ich glaube hier, das wird auch ein Psychoterrorrennen.
Ja, also da musst du auf jeden Fall bereit sein, das Rennen weiterzuführen, ne?
Mhm.
Also und dich nicht davon beeinflussen lassen. Also das meinte ich ja auch am Anfang, dass ich glaube, dass es da zu vielen Positionsverschiebungen kommen wird und es sind, glaube ich, einige Athleten dabei, die sich eben beim Schwimmen noch nicht ausrechnen, dass sie vorne mit dabei sind. Vor allen Dingen, weil wir auch so Leute wie Aaron Royal zum Beispiel dabei haben, die einfach granatenstarke Schwimmer sind,
mhm,
und das auch diktieren können, ne?
Mhm.
Also ja, das wird man sehen. Ich bin gespannt. Also beim letzten PDO-Rennen in Singapur, da hatte man ja so ein bisschen den Eindruck, als wenn es beim Schwimmen so eine Art nicht Angriffspakt gab, wo die gesagt haben, so oh, hier in dem warmen Wasser und so, da machen wir jetzt mal keine Harakiri-Aktion aus dem Schwimmen schon, sondern wir tragen das danach aus.
Mhm.
Mal gucken.
Mhm,
glaube ich hier jetzt nicht. Wobei warm wird es, glaube ich, trotzdem. Also da kann man sich, glaube ich, auch auf einiges einstellen. Ja komm, jetzt hier Butter bei die Fische. Was glaubst du? Wen kündigt Jan Frodeno als Sieger an in seiner Form? Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen als Kommentator.
Genau, Jan Frodeno, er hat ja neulich schon gespoilert, ob er nochmal eine Reiseerlaubnis bekommt wohl von seiner Familie. Er hat sie bekommen und er ist, ich habe es nicht genau verfolgt, ist er bei allen Rennen dabei oder jetzt erstmal nur zum Start?
Nee, ist er die Tour quasi dabei.
Ja, großartig.
Also, er war ein Rennen dabei, das kann ich dir ehrlich gesagt jetzt auch gerade nicht sagen. Wir hatten es auf jeden Fall aufgeschrieben, aber es ist, er ist unterwegs.
Er ist unterwegs, ja, und wird das Ganze begleiten. Wen kündigt er an? Ich muss jetzt einen picken, ja? Ich sage. Ja,
mach mal ruhig 1, 2, 3.
Ich sage. Muss ich 1, 2, 3. Es wird ein US-Doppelsieg durch Jason West vor Ben Canute und. Ach komm, ich sag's, Rico Bogen.
Ja, es ist gut. Ich glaube, das ist gut. Du bist gut dabei. Ich hab es fast so ähnlich. Also ich sag, Jason West gewinnt.
Ja.
Vielleicht auch beeinflusst durch die Laufeinheit, die wir hier in der letzten Woche besprochen haben. Da glaube ich, also der scheint seine Laufform zu haben und wenn er sich das hat immer schon fürs Podium gereicht, vielleicht reicht es jetzt für gern vorne. Und ich sage Rico Bogen auf 2, weil der schafft es tatsächlich, lange vorne zu sein und wird aber dann eingeholt von dem wahnsinnigen Jason West. Und auf Platz 3 habe ich mal einen Außenseiter-Tipp, den unterlegenen Sam Long. Der auch schon auf Speedways gut unterwegs war und der dem Aufholjagden liegen und ich weiß gar nicht so genau, warum. Und dann jetzt, da kommen wir nämlich wirklich dazu, was wir ja gesagt haben, da kann man nämlich sagen, so, habt ihr einen an der Klatsche, was ist mit Sam Laidlow, was ist mit Magnus Ditlev, was ist mit Daniel Beckegaard, Gomez, Brownlee, Chevalier, Hemmerick, ne, den habt ihr doch auch immer mit aufgezählt. Ja, keine Ahnung, die kommen irgendwann, die kommen schnell danach. Ja. Auf welchen Plätzen? Schwer zu sagen. Ja. Also das wird wirklich wild. Ja. Also und vielleicht, also ich glaube, selten lag das. Wir sind ja mit unseren Predictions immer wild dabei und sehr oft ist es so, dass man eine Art Sicherheitstipp abgeben kann, ist völlig, völlig illusorisch. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, Magnus Dittles, Sam Laidlaw und Jason West. Glaube ich aber nicht, dass es so kommt.
Nee.
Aber vielleicht werden wir auch Lügen gestraft.
Ja.
Ach, was schön. Ja, das wird auf jeden Fall ein Fest. Ein Fest des furiosen Fahrradfahrens und danach geht's auf die Laufstrecke. Also diese Laufstrecke, das würde mich fertig machen. Also wirklich, das ist so, ich glaube, man hat das Gefühl, man steht einfach so aufgrund diese Straße ist echt breit, ne? Weil dann normalerweise ja Auto-Action stattfindet und dann läufst du diese Riesenrunde. Irgendwie ist ja auch nicht wie eine Stadionrunde, sondern es ist, stell ich mir ganz übel vor.
Also das Ganze am Samstag zur besten Sendezeit ab 19 Uhr. Wir rechnen mit einem Zieleinlauf gegen, was brauchen die, 22 Uhr ein bisschen. Ne? Irgendwie, es ist ein sehr, sehr, sehr schneller Kurs und das Starterfeld wird dafür sorgen, dass es auch ein sehr, sehr schnelles Rennen wird. Und von daher ist das, glaube ich, eine richtig schöne, coole, geballte Action, die da live zu verfolgen ist. Wer sich denn Eurosport 2 bzw. Discovery Plus gönnt. Ja, und dann geht es ja später in der Nacht los mit den Frauen, 22.50 Uhr.
Ja.
Und auch da
wird's wild. Und ich glaube, es wird fast noch wilder. Also, das ist sehr erstaunlich und das zeigt vielleicht auch, dass das Frauenfeld vielleicht sogar von der Stammbesetzung, würde ich sagen, also es ist noch enger und vielleicht sogar noch ein bisschen besser als bei den Männern. Wie komme ich da drauf? Vielleicht schon eine dadurch, dass ich mal einmal vorlese, wer nicht dabei ist von den Gebuchten. Das ist nämlich Ashley Gentle, Taylor Nipp, Laura Philipp, Imogen Simmons, Chelsea Sodaro, Marjolaine Pierre, Amelia Watkinson, Taylor Spivey und Flora Duffy. Das sind ja Namen, die schlackert man ja schon mit den Ohren. Das sind die jetzt nicht dabei sind. So, ne? Hat verschiedene Gründe. Bleiben aber, wenn man sagen soll, bleiben da überhaupt genug über, dass wir da ein fantastisches Rennen sehen? Ja, bleiben's. Ja. Anne Haug, Lucy Charles Barkley, Katrina Matthews, Emma Pellant Brown, India Lee, Holly Lawrence, Paula Findlay, Tamara Jewett, Daniela Rief, Sky Mönch. Man kann, also es ist Wahnsinn. Es ist wirklich irre. Ich bin begeistert. Das wird wirklich gut.
Ja. Ja, das glaube ich auch. Und ich weiß nicht, wenn man diese Starterfelder so abgesehen hätte, ob man nicht vielleicht sogar die Reihenfolge der Rennen anders gemacht hätte, weil ich glaube, bei den Frauen, da ist es natürlich sehr interessant aus europäischer Sicht auch. Es sind unheimlich viele Britinnen am Start. Und wissen, die PTO hat da ihren Stammsitz. Viele in der Orga der PTO.
Ja, aber es ist auch ein Zeichen. Ja. Also es ist, die Britinnen da auch wirklich echt ein Fund sind.
Ja. Ja.
Auf allen Distanzen.
Auf allen Distanzen. Ja. Ja, ich meine, das wird in Abu Dhabi ja auch nicht ohne die Britinnen gehen. Ja, also ja, von daher, wir freuen uns natürlich auf Anne Haug. Ja, Anne, Mann gegen Mann und Alter ist nur eine Zahl, Haug.
Ja.
Ja, und was glaubst du, wir haben sie letztes Jahr ja einmal auf der Distanz gesehen, wir haben sie noch bei verschiedenen anderen Dingen gesehen, wir haben gesehen, wie sie sich vorbereitet hat, wir haben gesehen, dass die eigentlich von Jahr zu Jahr immer fitter und immer mehr on point aussieht. Was glaubst du, ist da irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht?
Also diese Saison ganz sicherlich noch nicht. Also da bin ich voll von überzeugt und ich bin ziemlich sicher, dass Anne sehr on fire dahin fährt und auch mit vollem Fokus da eben diesen Saisonstart auch schon das hinter den Kulissen war das ja schon länger klar, dass sie gesagt hat, so wenn der Kalender so kommt, dann ist das quasi, sie wollte diesen frühen Einstieg da auch machen und deswegen glaube ich, dass sie da wirklich in einer herausragenden Form anreist und dann wird es halt spannend, wie geht das durch die Saison und wie passt das mit dem Ziel Nizza nach hinten raus zusammen.
Ja.
Aber das ist Mutmaßung. Ich glaube aber jetzt hier fürs erste Rennen, das wird schon richtig, richtig gut. Das, genau. Also da, und es ist so ein bisschen bei den Frauen, finde ich jetzt auch nochmal, hat sich jetzt auch durch die letzten Tage nochmal ein bisschen was getan, wo ich sagen würde, das hat auch Einfluss auf den Rennverlauf, nämlich der Name Daniela Rief. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Sie hat sich gemeldet jetzt und hat gesagt, so, das wird meine letzte Saison. Es war ja quasi so ein schleichender Abschied, sage ich mal. Letztes Jahr auf Hawaii schon angekündigt, so, das war mein letztes Hawaii, aber es war noch nicht mein letztes Rennen. Ich komme nochmal wieder, die Tour interessiert mich und so weiter und ich will auch nochmal einen Fokus auf Nizza legen und will da auch dabei sein. Ja, und jetzt dann eben doch die Ankündigung, es wird dann doch da tatsächlich die letzte Saison und dann in dem Zuge hat sie auch ihren Rennkalender rausgehauen. Und da war für mich jetzt quasi dass sie Miami mitnimmt, war für mich nicht die spannende Geschichte, aber der Ironman, der darauf folgt, Südafrika. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Da habe ich gesagt, okay, wer sich jetzt Südafrika dann jetzt schon in den Kalender geschrieben hat, in wenigen Wochen, der wird auch jetzt nach Miami mit einer entsprechenden Form anreisen und nicht sagen irgendwie, ja, das ist jetzt hier noch ein bisschen aufgeloppt, sondern wir werden da eine sehr fitte Daniela Rief, glaube ich, sehen. Ja. Und was das heißt, ja, das wird man dann sehen, für was das dann schon gut ist. Aber das macht natürlich, sagen wir mal so, wir werden da vermutlich wieder so in alte Muster wieder zurückverfallen, was so eine Renngestaltung geht. Wir haben unheimlich schnelle Schwimmerinnen da dabei. Lucy Charles Barkley ist dabei. Wir haben Sarah Perez-Sala dabei, die eine Wildcard bekommen hat, die da vorne mit schwimmen kann. Hayley Chura. Also es sind also schnelle, also alles angerichtet für ein wahnsinnig schnelles Schwimmen. Ja. Und Daniela Rief ist ja keine schlechte Schwimmerin, wahrlich nicht, sondern wird vielleicht nicht ganz vorne mit rauskommen. Ja. Aber dann kommt es eben drauf an und sie ist halt eine granatenstarke Radfahrerin.
Ja, aber wir haben drei schnelle Schwimmerinnen, du hast sie genannt, die auch granatenstark Radfahren können. Wir haben es gesehen auf Hawaii, Lucy Charles-Barkley komplett im Alleingang das Ding durch.
Ja,
und
ja, ja.
Eine Sarah Perez-Sala, die hat ja genau auf dem Kurs schon gezeigt, dass sie auch nach dem Schwimmen noch performen kann. Ja. Und dann wird es halt spannend.
Weiß ich ja alles.
Wie entwickelt sich da eine Taktik? Ist das so 3 gegen Hauk oder wie muss man sich das vorstellen? Ja?
Ich glaube fast alle gegen Hauk, so was das angeht. Mhm. Wobei auch da wir ja noch lange nicht am Ende sind mit den schnellen Läuferinnen, die es da im Feld gibt. Also bei weitem nicht. Und das wird sehr, sehr, sehr spannend. Also ich weiß gar nicht, worauf ich heute schon spannend gesagt habe. Zählt's, wenn ihr es gefunden habt, streicht die Hälfte raus, reicht immer noch. Aber so Namen wie Katrina Matthews zum Beispiel, ne? die selber jetzt gesagt hat, sie hat so ein ganz komisches Gefühl, irgendwie jetzt da nach Miami zu gehen, weil bei ihr sind alle Augen auf Texas, auch jetzt schon sehr, sehr, sehr bald. Und trotzdem kann sie da nicht hinreisen und nicht diese Rennaufregung spüren, irgendwie so. Mhm. Und das Training ist ja trotzdem gemacht, sozusagen. Mhm. Ne? Alle Boxen sind abgetickt und dann ist aber, geht mal wieder eins besser, mal eins schlechter. Sie ist ja relativ offen mit dem, also die ist jetzt keine hundertprozentige Zuversicht, aber ich glaube, die Form, die dahinter steckt, die ist bestimmt da, so wie ich Coach Björn kenne, der ja keine unfitten Leute in so einen Rennkalender schickt. Und Cat Matthews hat schon häufig gezeigt in der Vergangenheit, dass sie sehr gut darin ist, sich selbst zu überraschen. So, dass sie dann im Rennen auf einmal zeigen kann, alles abrufen kann und dann quasi selber davon überrascht ist, wie gut das dann war am Ende. Und das kann natürlich auch sehr, sehr spannend sein. Jetzt habe ich schon wieder gesagt, wie sich dann das Laufen entwickelt.
Ja.
So, und auch da Positionsverschiebungen möglich und zu erwarten, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Emma Pelham-Brown zum Beispiel hat gerade in einem Post fallen lassen, dass sie im Ende Februar in London bei einem 10er neue Personal Best hingelegt hat mit 32:33 in einer Winterlaufserie, aber einer sehr großen, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ja, mal so Laufwettbewerb, ne? Zack, einmal dominiert und so. Das ist schon, das wird gut.
Ja.
Das wird gut. Also Stichwort Laufen, jetzt gefährlicher Sprung, aber fällt mir gerade noch so ein. Chelsea Sodaro haben wir ja vorhin gesagt, die auch in Neuseeland gezeigt hat, dass sie das nicht verlernt hat, nachdem ja so ein paar Rennen schwierig waren am Ende, was so die Einteilung anging auf der Langdistanz, sie dann nochmal mit 2:49:59 da einen granatenstarken Marathon hingelegt hat, die sie auch in die Top 5 bei den Männern gespült hätte, was die Laufzeiten angeht. Also gut, die ist jetzt nicht dabei und auch andere starke Läuferinnen nicht, aber wie gesagt, das habt ihr gemerkt, irgendwie, es ist alles angerichtet für ein fantastisches Rennen. Oh, und ich bin wirklich gespannt, wie sich das dann tatsächlich durch die Saison entwickelt, wenn dann eben so Namen wie Ashley Gentle, Taylor Nipp, Laura Philipp, wenn die auf einmal wieder mitmischen. Yeah. Oder auch Flora Duffy. Flora Duffy habe ich heute zum Beispiel, von der man ja so ganz lange nichts gehört hat und wir auch noch so überlegt haben, steht sie jetzt denn da schon auf der Startliste und was ist mit ihr überhaupt? Die war doch verletzt und die hat jetzt gerade sich so ein bisschen geäußert. Die hat seit über 500 Tagen kein Rennen mehr gemacht aufgrund ihrer Knieverletzung. Das Knie war quasi komplett Matsch, kann man sagen, irgendwie die Patellasehne, Teilabriss und danach ganz schlimme Entzündungen und alles, was irgendwie so kaputt gehen kann, ist da kaputt gegangen. Und sie hat sich jetzt gerade geäußert dazu, auch zum ersten Mal, dass sie eine unfassbare Odyssee hinter sich hat mit ganz schmerzhaften Behandlungen, wo da Sachen reingespritzt werden, Plasma und so weiter. Und erst so ein schleichender Prozess, das Karriereende tatsächlich da stand und dann tatsächlich sogar sehr konkret als Option und dann irgendwann Ende letzten Jahres auf einmal ist durch quasi so einen allerletzten Versuch durch eine Behandlung auf einmal es komplett in die andere Richtung ging. Und sie will noch nicht so ganz optimistisch sein, aber Paris ist das große Ziel.
Ja.
Sie zeigt sich noch zweimal vorher in Yokohama und Cagliari und steigt dann in Ibiza in die T100-Tour ein. Und das gibt auch nochmal eine richtig, richtig gute Würze. Weil ich glaube, so richtig Ambitionen auf die langen, langen Distanz, also Hawaii, das hat sie nicht, aber so T100 ist so, wenn Olympia abgehakt ist, ist es ihr Ding.
Ja.
Und das wird dann natürlich auch nochmal spannend. Also kleiner Exkurs zu Flora Duffy, aber weil ich finde, das ist unfassbar spannende Athletin und ist ja fast so ein bisschen so eine Geschichte wie bei Jan Frodeno damals, ja, ne, mit der auch so ewig viele Tage kein Rennen gemacht hat und so wird es bei ihr dann auch sein, ne?
Ja.
Spannend.
Ja.
Sorry.
Ja, wie geht's aus? Wir müssen ja irgendwie uns mal festlegen.
Wie geht's aus? Ich bin ganz straight. Ich mache den Fehler zum Saisonbeginn nicht und wette gegen Daniela Rief. Ich sag, Daniela Rief gewinnt.
Okay.
Weil ich tatsächlich dieses Szenario sehe, dass sie super, super stark auf dem Rad an allen vorbeifährt und dann sich einen Vorsprung rausarbeitet, der nicht einzuholen ist von Anne Haug, die zweite wird, die aber einen furiosen Lauf uns gezeigt hat und von Katrina Matthews, die auf dritten Platz kommt.
Okay.
So, und dann ist auch da wieder natürlich die Frage, was ist mit Lucy Charles Barkley? Ja. Was ist mit den anderen? Du wirst es uns sagen.
Ich werde es uns, ja, also ich glaube an die großen drei. Und die großen drei sind für mich in dem Rennen etablierte Namen. Es mag ein langweiliger Tipp sein, aber ich sage Anne Haug vor Daniela Rief vor Lucy Charles-Barkley.
Ja, das heißt, Anne Haug
überholt die Anne Haug und
Daniela Rief beim Laufen?
Vielleicht bleibt sie auch dran beim Rad, ja, und es wird ein frühes Überholen, aber ich glaube, es sind andere, die eingeholt werden müssen. Ne? Weil der Vorsprung von anderen, bei denen aber absehbar ist, dass die Zeit gegen sie tickt. Und ich glaube, gerade auf so einem Kurs mit dem Mindset von Anne Haug, die es ja gewohnt ist, die Jägerin zu sein und die da vorne unbedingt holen zu wollen. Ich glaube, das Rennen ist so zugeschnitten auf Anne Haug. Anne Haug macht das.
Ja, es ist auch für mich schwer, das nicht so zu sagen, aber ich kann nicht. Ich muss auf Daniela
reden. Ja, ich habe jetzt schon vergessen, was ich jetzt auch als Reihenfolge gesagt habe. Rief vor Charles Barkley, habe ich, glaube ich, gesagt. Es kann auch andersrum laufen, aber ich sag dir, Anne Haug macht das Ding.
Ja, unmöglich.
Ja, und ich weiß nicht, also Die Frage nach, wie wird man denn bei den Frauen zum Goat, die müssen wir an anderer Stelle nochmal diskutieren.
Das ist in der Tat gar nicht so einfach.
Ja.
Da betteln sich dann auch mehrere, die auch das alle nicht haben wollen, diese Auszeichnung, definitiv. Aber ja, da muss man natürlich, also muss man dann, glaube ich, zum Beispiel, weil wir es von Flora Duffy gerade hatten, ne, mal angenommen, das klappt alles mit dem Knie und die wird Olympiasiegerin und kommt dann auf die T100-Tour und hat, also wer Olympiasieger wird, ich glaube, da muss man dann über Form nicht mehr sprechen.
Ja.
Ich weiß, sehr hypothetisch jetzt, aber die startet dann am Ende dadurch und ist nicht einzuholen. Ja, ist sie dann, das ist ja auch eine Kandidatin.
Aber Olympiasiegerin wird doch schon Laura Lindemann.
Ja.
Haben die Bermudas eine so starke Staffel?
Obwohl, ich hätte jetzt fast gesagt, die hat nicht die 4 Weltmeistertitel von, aber die Laura Lindemann hat ja auch, ist ja auch Weltmeister dekoriert. Also von daher, das ist ja verrückt.
Ja.
Unfassbare Rennen, mitten in der Nacht, es wird sehr hart, aber es wird sich lohnen.
Jetzt muss ich gerade umrechnen. Das ist, kann ich das Frauenrennen live am Flughafen in Abu Dhabi sehen, wenn ich morgens um 4 Uhr fliege? Boah, ist das kompliziert.
Naja, du brauchst ja keinen Schlaf, also von daher, das haut schon hin.
Ja, apropos Flughafen, ich müsste demnächst auch mal los.
Ja, das jetzt sind wir voll eingetaucht. Wir werden uns die ganze Woche weiter mit dem Thema beschäftigen auf allen Kanälen und dann kommt irgendwann die Renntage und dann sehen wir, was wir für einen Quatsch erzählt haben. Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Ja, also wir werden uns sicher über die verschiedenen Zeitzonen und Kontinente austauschen, über alles, was da kommt. Wie gesagt, die Renntermine findet ihr nochmal in aller Ausführlichkeit, auch schon was über das Wochenende drüber hinaus so langsam sich entwickelt, auf trimark.de im Eventkalender. Ihr könnt den sogar auf synchronisieren mit eurem eigenen Kalender auf dem Smartphone oder im Outlook oder wie auch immer. Ein Klick genügt und ihr habt immer alle aktuellen Sendetermine im Kalender. Das
hilft vor allen Dingen mit diesen ganzen Umrechnereien. Da wird man ja irre. Das eine auf der einen Seite der Welt, das andere auf der andere. Da kommen ja die Tage immer schon durcheinander. Aber da bist du auch eine besondere Schwäche von mir.
Das Umrechnen nehmen wir euch ja ab.
Also das ist alles automatisch.
Das ist ja, wir arbeiten ja nicht mit Ortszeit, sondern mit Sendezeiten hierzulande. Ja, wie gesagt, beim ersten darf ich live dabei sein. In Abu Dhabi versuche ich auch irgendwie Miami zu schauen, weil es wird großer Sport und ich freue mich drauf.
Außerdem wollen wir nächste Woche darüber reden, Frank.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Also, euch allen da draußen viel Spaß bei einem großartigen Triathlon-Wochenende. Ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere wird seine Outdoor-Einheit, auch wenn sie vom Wetter her langsam möglich ist, nach innen verlegen, um die Dinge zu sehen, die da passieren werden. Viel Spaß, wie auch immer ihr das gestaltet. Bleibt gesund und bis nächste Woche.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.